Herr Professor Schiele, Sie waren am letzten Samstag hier in Reit auf dem Marktplatz am Stand des LKR oder der LKR. Welchen Eindruck hatten Sie von dem Interesse an der Europawahl allgemein?
Zunächst mal, wir hatten gutes Wetter und es waren viele Leute dort. Und etwa bei einem Drittel der Passanten, die haben direkt abgewunken, Europa interessiert uns nicht. Aber bei den anderen zwei Drittel, da gab es ein reges Interesse. Und was halt aufgefallen ist, die Leute, die dann tatsächlich auch mit uns gesprochen haben und sich informieren wollten, wofür die LKR stehen, da haben wir dann auch eine große Übereinstimmung gefunden. Beispielsweise mit dem Thema Rettungsfonds für Banken. Ja, das ist ja der Einlagensicherungsfonds, den die EU jetzt als nächstes plant, wo letztendlich dann also auch eine Sparkasse in Mönchengladbach beziehungsweise ihre Mitglieder haften oder Einleger haften für eine gescheiterte Bank in Palermo zum Beispiel. Da haben wir eigentlich niemanden gefunden, der das unterstützen würde. Mhm. Gut heißt, nichtsdestotrotz praktisch bei allen anderen Parteien, nahezu allen anderen Parteien, die sie wählen können, die werden dieses Vorhaben im Europaparlament wie so viele ähnlich gelagerte auch durchwinken. Mhm. Und das ist das, wo wir eigentlich ganz zufrieden waren, dass tatsächlich deutlich geworden ist, dass die LKR genau da eine andere Position hat.
Mhm. Wie ist denn die LKR als solche aufgenommen worden? Das war für viele, denke ich mal, auch neu, weil sie so nicht in der Öffentlichkeit steht.
Nein, das kannte noch nicht jeder unsere Partei. Sie ist ja auch noch neu, aber ganz wichtig, eine seriöse eurokritische Partei, eine andere Stimme im Europaparlament, und das ist ja auch in der Vergangenheit so gewesen mit unserem Europaabgeordneten, der ganz viele Sachen auch hochgebracht hat. Und das ist etwas, was noch weiter bekannt werden muss natürlich. Wir haben ja jetzt eine ganz entscheidende Wahl, die anstehende Europawahl. Viele Weichenstellungen, die heute gestellt werden, die werden wahrscheinlich dann nicht mehr so leicht zu revidieren sein. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass viele Parteien, etablierte Parteien jetzt sehen, dass sie zum letzten Mal eine große Mehrheit finden werden im Europaparlament und aus dem Grunde so eine Art Torschusspanik haben, die Vereinigten Staaten von Europa in der nächsten Legislaturperiode umzusetzen. Mhm. Und das ist etwas, wo wir sehr große Schwierigkeiten mit haben. Das hat auch unser Parteivorsitzender Bernd Lucke in seinem jüngsten Buch, dem Systemausfall, sehr schön gezeigt, die im Grunde genommen viele Dinge, die auf der Nationalebene sehr gut funktioniert haben, dann auf Europaebene übertragen wurden, dort ein schlechtes Gesetz gemacht wurde, das dann vielleicht auch gar nicht eingehalten wurde und am Ende der Systemausfall eingetreten ist. Das heißt, es funktioniert nicht, es entsteht Chaos. Wir haben letztendlich auch einen Kontrollverlust, wir können gar nicht mehr darüber entscheiden, was unsere Zukunft betrifft. Und aus dem Grunde so entscheidend jetzt dagegen vorzugehen.
Sie sprachen gerade von Bernd Lucke. Ein kurzer Exkurs. Er war ja Vorsitzender der alten AfD, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Was ist denn da noch von geblieben? Oder was hat sich da verändert? Warum sind Sie dann nicht mehr in der jetzigen AfD verwurzelt?
Also so ungefähr ein Drittel der LKR-Mitglieder waren, genau wie Bernd Lucke, früher in der AfD. Und heutzutage ist es jedoch so, dass sich die AfD ganz weit entfernt hat. Die LKR vertritt die Position, mit der die Partei seinerzeit gegründet wurde und beispielsweise trennt sich deutlich ab, etwa in der Russlandpolitik. Wir sind klar transatlantisch orientiert und sehen in einem westlichen Bündnis sehr viel mehr Gemeinsamkeiten, auch demokratiepolitische Gemeinsamkeiten als mit Russland und lehnen also diese Kokettierung mit Putin ab. Beispielsweise Vereinigte Staaten sind auch 20 Mal so groß wie Russland, würde also auch sehr viel Sinn machen, mit ihnen ein Freihandelsabkommen abzuschließen, was die AfD ja abgelehnt hat. Und ein anderes Beispiel ist, wo wir einen großen Unterschied sehen, die LKR ist eine liberale Partei, die sich für eine freie Wirtschaft einsetzt, während wir bei der AfD inzwischen die Forderung nach einem staatlich festgesetzten DDR gesehen haben. Denn ohne einen Preis, der sich als Spiegel von Angebot und Nachfrage bildet am Markt, kann kein Unternehmer wissen, ob es einen Bedarf nach seinem Produkt gibt, und der kann entsprechend nicht investieren.
Mhm.
Das ist relativ klar, wenn wir den Milchpreis festlegen, dann weiß natürlich keiner, ob in Wirklichkeit ein höherer Bedarf nach Milch wäre, ob er noch ein paar Kühe auf die Weide stellen soll. Und nur wenn er das tun würde, würde dann tatsächlich genug Milch produziert und der Milchpreis wieder sinken, als Beispiel. Also das ist ein ganz elementares Thema. Wir haben manchmal den Eindruck, inzwischen die letzte liberale Partei zu sein, die wirtschaftliche Vernunft verbreitet oder verrät, im Grunde von Ludwig Erhard Erben antritt. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt hierbei.
LKR heißt ja Liberal-Konservativ-Reform. Vielleicht können Sie da mal kurz zwei, drei Beispiele nennen, was liberal, was konservativ und was Reform ausmacht.
Na, das ist relativ klar. Liberal heißt, dass der Bürger als souverän im Mittelpunkt steht. Wir gehen davon aus, das ist auch eine Frage des Menschenbildes, dass Bürger selber entscheiden können, und zwar besser als ein staatlicher Planer. Deswegen bin ich persönlich übrigens auch schon seit vielen Jahren Mitglied auch im Landesvorstand von Mehr Demokratie in Nordrhein-Westfalen, weil eine direkte Demokratie im Grunde genommen die zentrale Lösung für diverse Politikprobleme ist, die wir haben. Warum sollen die Bürger nicht selber entscheiden? Das ist ganz wichtig. Also das ist liberal. Konservativ heißt, dass man eine Änderung nur dann durchführt, wenn es wirklich notwendig ist. Das heißt, man muss nicht, um ein gesellschaftliches Zielideal zu realisieren, wie das bei Sozialisten der Wunsch ist, handeln staatlich, sondern nur dann, wenn ein Problem da ist. Und Reform bedeutet, dass man selbstverständlich handelt, wenn es notwendig ist. Ich kann das mal an einem kleinen Beispiel erläutern, das ist die Feinstaubdebatte. Wir sehen, dass aus EU gesetzmäßig Gesetze kommen, die uns letztendlich den Diesel Kraftwagen verbieten wollen. Aus liberaler Sicht ist es nicht besonders schön, weil es ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre, auch in die Eigentumsrechte der Bürger, die ein solches Auto haben. Es erhöht im Übrigen die Staatsquote, wenn wir den wenig besteuerten Diesel durch einen höher besteuerten Benziner ersetzen, mhm, oder gar ein Elektromobil. Und aus konservativer Sicht würde man sagen, liegt denn überhaupt ein Problem vor? Gibt es denn überhaupt ein Feinstaubproblem? Und wenn ja, wird das überhaupt durch den Entzug des Dieselfahrzeugs gelöst? Und da haben wir als LKR uns einfach gesagt, wir messen selber. Wir haben uns ein Messgerät gekauft, ein Feinstaubmessgerät. Und zum Beispiel in Düsseldorf sind wir rumgefahren und haben an verschiedenen Stellen gemessen. Und wissen Sie was? Den größten Feinstaubanteil haben wir gemessen, da wo überhaupt gar keine Autos fahren, nämlich in der U-Bahn, beziehungsweise an den Rhein-Ufer-Terrassen, wo in einer freien Gastronomie geraucht wird. Das ist ein Feinstaubschleuder, aber nicht auf der Straße. Es gab auch nirgendwo eine Überschreitung der Grenzwerte. Und das ist auch sehr interessant, das haben wir dann auch wiederum verifiziert mit den öffentlichen Messungen, die haben das gleich gezeigt. Und genau das haben wir dann also auch den Bürgermeister gefragt, warum denn dann Düsseldorf sich auch möglicherweise an dem Dieselbahn beteiligen würde. Da bekam er dann tatsächlich die Antwort, ja, in der Tat, inzwischen ist kein solches Feinstaubproblem mehr, zumindest in Düsseldorf, dort vorhanden. Mhm. Aber das ist auch etwas, was liberal-konservative Politik ausmacht, man einfach das faktenorientiert, zurück zu einer Sachlichkeit, nicht ideologisch etwas durchsetzen wollen.
Sie sind Professor für?
Ja, Technologiemanagement und Einkauf.
Aha, und
dann? Also von Hause aber bin ich Ökonom.
Ja.
Und aus dem Grunde natürlich auch besonders, nochmal, sensibel zu den Problemen, die wir in Europa in hohem Maße haben, namentlich auch die Schwierigkeiten des Euros, welche als gescheitertes Experiment anzusehen ist. Der Euro, so wie er jetzt ist, als Einheitswährung für nord- und südeuropäische Länder, die eine vollkommen andere Wirtschaftsentwicklung haben, ist nicht im Interesse weder von Nordeuropa noch von Südeuropa. Das ist eine Fehlkonstruktion, die wir in Europa haben, die wir ganz dringend revidieren müssen. Denn schauen Sie, der Euro als Einheitswährung ist für Italien beispielsweise viel zu hoch bewertet. Das hat zur Folge, dass dort bereits ungefähr ein Viertel der Industrieunternehmen pleite gegangen sind, weil sie einfach nicht wettbewerbsfähig mehr sind. Mhm. Theoretisch müsste er abgewertet werden, aber das wäre natürlich für Deutschland nicht passend. Dafür ist der Euro im Grunde zu niedrig bewertet. Also bleibt es ein unbefriedigender Kompromiss, an dem alle Beteiligten wenig Freude haben. Und es geht ja weiter. Dadurch, dass es in Italien wirtschaftlich so schlecht geht, ist dieses Land auch in einer Finanzkrise. Es verschuldet sich in hohem Maße, auch aufgrund der neuen rechts- bzw. linkspopulistischen Regierung dort, die beispielsweise Steuern senkt und gleichzeitig die Ausgaben erhöht, indem sie ein Grundeinkommen auszahlt. Das Ganze kann nur durch Schulden geschehen. Und diese Schulden werden wiederum von der Europäischen Zentralbank aufgekauft. Das bedeutet, dass die Schulden letztendlich im Portfolio der Europäischen Zentralbank landen. Und wenn Italien sie nicht bedienen kann oder nicht zurückzahlen kann, dann müssen die Eigentümer der Zentralbank, also in dem Fall die Bundesbank und letztendlich dann deren Haftungsträger, die Steuerzahler, dafür auskommen. Und das ist so ein Konstrukt, wo wir sagen, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, dass Italien sich nicht selbst aus dem Schlamassel ziehen kann, indem es beispielsweise seine Währung, die dann wieder an Südeuro oder sowas wäre, anpasst, wettbewerbsfähig ist, auf eigenen Beinen stehen kann. Und da haben wir insgesamt nichts davon, dass wir letztendlich Schulden übernehmen, mit denen es den anderen Leuten auch nicht besser geht. Und das ist ein Grund, weshalb die LKR sagt, das Euro-Experiment muss dringend geändert werden, weil es ein Wegfehler ist, das kann nicht funktionieren, wird auch in 5 Jahren nicht funktionieren.
Dann sind wir schon bei Ihren europäischen Zielen oder Europazielen. Welche 3 Stichworte würden Sie dann nennen?
Wenn ich 3 Stichworte würde ich sagen, Binnenmarkt ja, Transferunion nein, dann freie, gleiche Wahlen, das haben wir im Moment in der EU nicht. Und schließlich in dem Block keine Europa-Armee, also keine weitere Vertiefung Europas. Wenn wir es etwas polemisch formulieren wollen, keine EU-DSSR, dann diese Vereinigten Staaten von Europa mit sozialistischer Prägung, die ja immer wieder angedacht sind, das würde aus, wahrscheinlich nicht dem Wohlstand und der Freiheit unseres Landes dienen. Ein Kernproblem ist folgendes. Stellen Sie sich vor, wir haben 2 Länder, Nord und Süd nennen wir sie mal. Nord hat 3-mal so hohes Einkommen wie Süd. Süd hat dafür aber doppelt so viel Bewohner. Die beiden Länder schließen sich zusammen und machen einen Haushalt. Die Regierung wird natürlich immer von Süd gestellt. So, und jetzt gäbe es im Grunde genommen 2 Varianten, was passieren könnte. Variante A, diese Regierung aus dem Süden sagt, naja, wir sind alles Gentlemen, jetzt und auch in den nächsten 100 Jahren. Wir werden selbstverständlich die Steuern, die wir im Norden einnehmen, im Norden einsetzen und nicht etwa in den Süden transferieren. Mhm. Oder Variante B, sie sagen, wir vertreten eine Ideologie der Angleichung der Lebensverhältnisse und transferieren das Steuereinkommen des Nordens, zumindest zum Teil, in den Süden. Der Norden kann in einem solchen Konstrukt gar nichts mehr dagegen machen, weil er ja keine Einflussmöglichkeiten mehr hat. Stellt sich jetzt die Frage, aus welchem Grund sollte Nord dieses tun? Warum sollte es quasi seine eigene Souveränität abgeben in eine solche Gruppe, die einfach von ihren Interessen her zu heterogen ist? Und genau das ist es, was in Europa passiert. Wir geben unsere Souveränität ab. Sie werden zum Beispiel auch bei der EZB, in dem EZB-Rat der Zentralbank, das ist genau das gleiche Prinzip, da wird Deutschland regelmäßig überstimmen. Beispielsweise die Nullzinspolitik, die die EZB vertritt, ist gut für Länder mit hohen Schulden, also zum Beispiel die Südländer, aber für Länder mit niedrigen Schulden, aber einem allein schon aus demografischer Notwendigkeit heraus hohe Sparguthaben zu haben, nämlich unser Land, Deutschland zum Beispiel, wir haben keine Kinder, wo soll die Rente herkommen, wenn wir nicht Geld zurücklegen? Unser Interesse wäre es, höhere Zinsen zu haben. Also das ist ein Gegensatz und den kann man letztendlich nicht auflösen und in den gegenwärtigen EU-Konstrukten werden wir ständig überstimmt und können das nicht artikulieren. Und das ist ein Modell, das ist nicht nachhaltig und deswegen wird auch Europa ein Legitimationsdefizit bekommen und sich nicht in dieser Form halten können. Und deswegen müssen wir dringend reformieren. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen von uns. Wir sind sehr wohl für Europa. Zum Beispiel der Binnenmarkt, ein hervorragendes Konstrukt, das hat den Handel gefördert, das hat den Wohlstand gefördert, das muss erhalten sein. Bernd Lucke schlägt in dem Systemausfallbuch zum Beispiel die Idee vor, dass das im EU-Parlament ein reines Binnenmarktparlament wird. Das wäre eine sehr vernünftige Geschichte, aber die weiteren Elemente, gemeinsame Steuer, gemeinsame Armee, gemeinsame Bankensicherung und so weiter, das ist die Transferunion und genau da würden wir sagen, muss man ganz klar eine Trennung setzen. Das könnte zu einem sehr, sehr unglücklichen Ausgang führen, wenn das, was zu befürchten ist, jetzt kommt.
Bernd Lucke ist ja, wie Sie schon sagten, Parlamentsmitglied in der EU, derzeit Einzelkämpfer. Ihre Liste hat ca. 13 Personen und Sie und der Herr Schulz stehen ja an 5. und 6. Stelle. Welche Chancen sehen Sie für die LKR oder für Sie selbst?
Nun, die Chancen für die LKR sind bei dieser Wahl relativ gut, denn es gibt ja keine Sperrklausel. Das ist etwas, was die etablierten Großparteien natürlich ständig versuchen, beispielsweise auch in Nordrhein-Westfalen auf der kommunalen Ebene. Und warum wären nicht diese Parteien versuchen Sperrklauseln einzuführen? Nehmen wir an, dass es auch in hohem Maße damit zu tun hat, dass jeder einzelne Abgeordnete, sei es in kommunaler Ebene, sei es auf europäischer Ebene oder in irgendeinem Parlament, ein ganz großes Problem für die Großparteien oder die etablierten Parteien darstellt, denn er hält Informationszugang. Und das ist etwas, was sehr, sehr störend ist. Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Bernd Lucke und die LKR haben im Europaparlament viele Dinge hervorgebracht und überhaupt sichtbar gemacht. Dazu etwa die Digitalsteuer. Das war so etwas, wo man versucht hat, über die Hintertür eine europäische Steuerhoheit einzuführen. Wir haben gedacht, Digitalsteuer ist etwas, wo jeder gefühlsmäßig dagegen ist. Die großen bösen amerikanischen Digitalkonzerne müssen extra besteuert werden. Und damit hätte man genau ein Prinzip missbraucht, dass es keine Europasteuern gibt. Das bleibt bei den souveränen Staaten. Und das ist genauso eine Rolle auch in Zukunft, weswegen wir also dringend dafür arbeiten, weiter im Europaparlament präsent zu sein, auch wenn die LKR natürlich keine Mehrheit hat und wahrscheinlich auch keiner Fraktion angehört, die die Mehrheit haben wird. Aber dass zumindest diese Information, diese Offenbarungsmöglichkeit noch vorhanden bleibt, um letztendlich eine Veränderung durchführen zu können. Denn das ist eins ist vollkommen klar, die Information wird ansonsten nur spärlich fließen und dagegen kann selbst ein einzelner Abgeordneter sehr viel ausrichten. Mhm.
Sie sprachen davon, dass die Gruppen, die da sind, nicht unbedingt eine große Mehrheit haben würden. Wenn ich LKR oder LK zumindest mal als Buchstaben nehme, es wird ja eine liberale Fraktion geben und es wird auch eine konservative Fraktion geben. Sehen Sie da Anknüpfungspunkte?
Nein, die LKR gehört zu der EKR, den europäischen Konservativen und Reformen und macht auch dafür Wahlkampf und auch in Zukunft wird dazu gehören. Denn die zum Beispiel auch liberalen Parteien, mit denen wir natürlich wirtschaftspolitisch einige Überschneidungen haben, sollte es denn tatsächlich noch liberale Parteien wirklich geben, was bei vielen, wo das Wort draufsteht, auch gar nicht mehr der Fall ist. Da trennt uns schon eine Sichtweise von Europa. Denn, wie gesagt, wir sind nicht anders als zum Beispiel diese konservativen oder ganz stark rechtsstehenden Parteien gegen Europa. Nein, im Gegenteil, wir sagen, das ist ein ganz wichtiges Projekt. Namentlich der Binnenmarkt hat uns extrem vorangebracht und das muss erhalten bleiben. Sie glauben aber, dass das, was im Moment passiert, eine ganz böse Sackgasse ist. Die Parteien, die jetzt das Sagen haben in Europa, versuchen, einen Einheitsstaat hervorzurufen. Dieser Einheitsstaat mit dieser gemeinsamen Armee, die es uns dann zum Beispiel verunmöglichen würde, jemals wieder aus Europa auszutreten oder aus der EU auszutreten, wenn wir nicht mal mehr Streitkräfte haben, muss dringend also vermieden werden. Das Gleiche ist mit den Transferzahlungen. Es wird eins nach dem anderen kommen. Erst eine Bankenunion, danach werden weitere Transfermöglichkeiten geschaffen werden. Man wird eine Angleichung verfahren haben. Und wir haben überhaupt keinen Einfluss mehr. Wir sind nicht mehr in der Lage, eine für unsere Bedürfnisse zutreffende Politik zu betreiben und kriegen im Gegenzug relativ wenig zurück. Das heißt, wir sehen eine sehr große Gefahr zurzeit, indem wir zum Beispiel die undemokratischen Strukturen in der EU weiter zementieren. Die Politik trägt dazu bei, dass Europa zu einem Moloch wird, der viele Reaktanz hervorruft und sicherlich nicht in dem Sinne sich entwickelt, wie es einmal sein sollte. Lassen Sie mir das auch noch anmerken. Ein Malteser hat ja jetzt schon 12-mal so viel Einfluss im Europaparlament wie ein Deutscher. Warum? Was für ein Sinn macht es? Und so ein Konstrukt muss dringend reformiert werden. Und das ist vielleicht auch so die Forderung aus LKR-Sicht heraus. Wir wollen nicht Europa abschaffen und dort austreten. Und wir bedauern sehr, dass England diesen Schritt vollzieht. Aber wir sagen, grundsätzlich muss es gelten, erstens mal One Man, One Vote in einem Europaparlament. Wir können nicht Rückschritte in der Demokratie machen. Im EZB-Rat muss es dann nach Anzahl des Anteils der Volkswirtschaft der Größten muss da eine Stimmenrichtung sein. Es muss aber auf nationaler Ebene auf jeden Fall ein Vetorecht bleiben, zum Beispiel durch bundesweite Volksentscheide, die EU-Verordnungen wieder einkassieren können. Mhm. Und schließlich sollte Europa sich auf das konzentrieren, was es am besten kann, nämlich eine Wirtschaftsgemeinschaft sein, aber eben kein Zentralstaat. Und hier hat Diego Gysi gesagt, wir brauchen Europa, um den Sozialismus einzuführen. Und wir wollen keinen Sozialismus einführen, deswegen brauchen wir auch keinen europäischen Zentralstaat. Mhm. Deswegen die etwas polemisch formulierte EU-DSSR-Gefahr, die wir da sehen.
Mhm. Abschließend, ganz aktuell, wie ist Ihre Position oder wie schätzen Sie die Situation in Österreich ein, die Entwicklung da?
Nun, dort hat ja ein Politiker gemeint, er könnte die Chance nutzen, Einfluss auszuüben, um seine Partei zu promoten. Und das wird natürlich ein ganz schlechtes Licht im Grunde genommen auch auf unsere gesamte Medienlandschaft. Ja? Denn dass er überhaupt denkt, da eine Chance damit zu haben, das zeigt ja, dass die Medien nicht wirklich ihre Rolle wahrnehmen, wie man sie im Grunde genommen in einer Demokratie erwarten würde, nämlich als ein vollkommen neutraler Berichterstatter. Und das ist natürlich ein ganz, ganz elementares Thema. Und ich will auch sagen, dass es nicht nur auf Österreich beschränkt, denn dieser Informationsfluss, der muss weiterhin gewährleistet werden. Und da sehen wir zum Beispiel auch das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz aus Europa, was beispielsweise den Upload-Filter fordert und damit also eine Zensurmöglichkeit gibt, die auch teilweise schon praktiziert wird. Da müssen wir auch sehr, sehr vorsichtig sein, denn eine freie Gesellschaft basiert auf freier Informationen und die muss allen zugänglich gemacht werden und zugänglich bleiben. Auch ein ganz wichtiges Element, wo wir eine Fehlentwicklung in Europa haben. Auch dafür brauchen wir möglichst viele unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Länder, auch mit unterschiedlichen Kräften. Das haben wir auch historisch in den vergangenen 500 Jahren immer davon profitiert, dass wir als Europa Vielfältigkeit hatten und nicht eine Einheitsmeinung, eine Einheitspresse und eine Einheitsregierung. Und deswegen auch ein weiteres Argument, warum wir ein Europa der vielen Länder, ein Europa der Freiheit fordern und uns dafür einsetzen.
Das ist ein interessantes Schlusswort. Herr Professor Schiele, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Interview. Und alles Gute. Mal sehen, was die Europawahl bringt.
Ja, gerne. Wir hoffen, dass wir nicht in einigen Jahren uns darüber debattieren müssen, wie wir die Fehlentwicklungen korrigieren. Wir sollten sie von Anfang an vermeiden und aus dem Grunde jetzt am 26. Mai bitte die LKR wählen.
Das war der Werbeblock. Vielen Dank, Professor Schiele.